Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht wieder im Markus-Evangelium. Das heißt, wir machen weiter in unserer Reihe. Und zwar im 13. Kapitel, die Verse 14 bis 23. Ich lese uns aber Markus Kapitel 13 ab Vers 1, damit wir den Zusammenhang haben. Die Predigt geht dann über die Verse 14 bis 23. Markus Kapitel 13 ab Vers 1, wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Und als er, also Jesus, aus dem Tempel ging, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Meister, sieh nur, was für Steine und was für Gebäude sind das? Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Siehst du diese großen Gebäude? Es wird kein einziger Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Und als er am Ölberg saß, dem Tempel gegenüber, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas für sich allein: Sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen sein, wann dies alles vollendet werden soll? Jesus aber antwortete ihnen und begann zu reden: Habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin es, und werden viele verführen. Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgeschrei hören werdet, so erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere, und es wird hier und dort Erdbeben geben und Hungersnöte und Unruhen werden geschehen. Das sind die Anfänge der Wehen. Ihr aber habt Acht auf euch selbst, denn sie werden euch den Gerichten und den Synagogen ausliefern. Ihr werdet geschlagen werden und man wird euch vor Fürsten und Könige stellen, um meinetwillen ihnen zum Zeugnis. Und allen Heidenvölkern muss zuvor das Evangelium verkündigt werden. Wenn sie euch aber wegführen und ausliefern werden, so sorgt nicht im Voraus, was ihr reden sollt. Und überlegt es nicht vorher, sondern was euch zu jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Heilige Geist. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern, und der Vater das Kind, und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Und ihr werdet von allen gehasst sein, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Jetzt der Abschnitt für die Predigt. Wenn ihr aber den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, da stehen seht, wo er nicht soll, wer es liest, der achte darauf, dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Wer aber auf dem Dach ist, der steige nicht hinab ins Haus und gehe auch nicht hinein, um etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, um sein Gewand zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschieht. Denn jene Tage werden ein Drangsal sein, wie es keine gegeben hat, von Anfang der Schöpfung, die Gott erschuf, bis jetzt. Und wie es auch keine mehr geben wird. Und wenn der Herr die Tage nicht verkürzt hätte, so würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen, die er erwählt hat, hat er die Tage verkürzt. Und wenn dann jemand zu euch sagen wird: Siehe, hier ist der Christus, oder siehe dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Ihr aber habt Acht. Siehe, ich habe euch alles vorhergesagt. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wir befinden uns hier in einer der längsten Predigten, die wir von Jesus überliefert haben. Das Thema dieser Predigt ist das Ende der Zeiten. Was wird geschehen, wenn Jesus wiederkommt? Was wird geschehen, wenn es mit dieser sichtbaren Welt, in der wir leben, zu Ende geht? Und wenn wir über die Endzeit sprechen, dann ist es wichtig, dass wir verstehen, was das für eine Zeit ist. Es ist die komplette Zeit zwischen Jesu Himmelfahrt und seiner Wiederkunft. Also der Zeit, in der wir heute leben. Und der Ausgangspunkt für die Predigt von Jesus über die Endzeit, das war die Frage der Jünger in Vers 4. Wann wird das geschehen, fragen sie einerseits und beziehen das auf die Zerstörung des Tempels. Und was werden die Zeichen sein, dass es zu Ende geht? Und in den Versen 5 bis 31 dann von Kapitel 13 beantwortet Jesus schwerpunktmäßig die zweite Frage. Also was werden die Zeichen sein dafür, dass es mit dieser Welt zu Ende geht? Und zunächst, das haben wir in der letzten Predigt gehört, gibt er uns in den Versen 5 bis 13 generelle Dinge, die in der Endzeit passieren werden mit den Christen. Wir haben uns das beim letzten Mal angeschaut. Also es sind solche Dinge, womit müssen wir eigentlich rechnen heute? Womit mussten die Christen vor 200, vor 400, vor 1000 Jahren rechnen? Und wenn die Welt noch hunderte von Jahren besteht, womit müssen die Christen in 100 oder 200 Jahren rechnen? Was hat Jesus uns für diese gesamte Endzeit, die mittlerweile schon 2000 Jahre dauert, versprochen? Als wir uns das so angeguckt haben, die Verse 5 bis 13, da haben wir festgestellt, dass Jesus uns drei Warnungen gegeben hat. Er hat gesagt, Christen werden verfolgt werden in dieser Zeit. Es wird in dieser Zeit drunter und drüber gehen, also es gibt Katastrophen und Kriege und so weiter. Und wir werden von der Wahrheit weggeführt werden. Wir werden in Anfechtung geraten als Christen. Und wir haben auch festgestellt, wir leben zwar in einer bewahrten Zeit und in einer ziemlich bewahrten Gegend zur Zeit, aber trotzdem sind wir aufgerufen, aufzupassen. Lasst euch nicht vom Weg abbringen, sagt Jesus, und gibt uns neben diesen drei Warnungen drei Verheißungen. Er sagt, es wird in dieser Zeit viele Bekehrungen geben, also alle Völker der Erde werden das Evangelium hören. Gott wird uns mit seinem Geist beistehen, wenn wir verfolgt werden, und er wird uns Christen bewahren. Er wird dafür sorgen, dass wir nicht vom Weg abkommen. Und wie wir gesehen haben, diese drei Warnungen, diese drei Verheißungen, die gelten für die gesamte Zeit zwischen der Himmelfahrt und dem zweiten Kommen. Mal geht es Christen schlechter, mal werden sie stärker verfolgt, stärker angefochten, mal weniger stark. Das hängt von der Zeit ab, vom Ort ab, wo Menschen leben. Aber irgendwo ist es immer da. Und jetzt im Unterschied dazu, in den Versen, die wir heute betrachten, 14 bis 23, da wird Jesus konkret. Er sagt im Prinzip in unseren Versen heute, es wird in dieser gesamten Endzeit ganz am Ende einen Zeitabschnitt geben, der wird besonders schlimm. Die ganze Zeit geht es drunter und drüber, das hatten wir gesehen, aber einmal, da wird es ganz besonders dramatisch oder ganz besonders stark. Und es ist eine Zeit, die er die Zeit der Drangsal nennt. Wenn ihr nochmal in eure Bibeln reinguckt, in Vers 19 taucht dieses Wort auf. Und wenn ich jetzt euch versuche, das zu erklären, wenn ich euch das predige, dann möchte ich euch gleich zu Beginn sagen, dass es kein leichter Abschnitt ist. Wirklich nicht. Ich glaube, es ist einer der schwersten im Markus-Evangelium. War nicht leicht für mich bei der Vorbereitung. Und von daher möchte ich euch ermutigen, wenn ihr Fragen habt zu dem, was ich heute sagen werde, dann fragt ruhig nachher nochmal nach. Bevor wir jetzt einsteigen und uns mit diesem Abschnitt beschäftigen, müssen wir erstmal die Frage klären, wann wird diese Drangsal eigentlich überhaupt stattfinden? Liegt sie schon in der Vergangenheit? Ist das schon passiert in den 2000 Jahren zwischen der Predigt von Jesus und heute? Oder liegt sie für uns noch in der Zukunft? Und wenn wir die Verse 14 bis 23 so lesen, dann gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten, wie wir diese Frage beantworten können. Möglichkeit 1 ist, dass diese Drangsal zu einem Zeitpunkt stattgefunden hat, also in Judäa stattgefunden hat, und zwar in der Gegend um Jerusalem. Und zwar zu einer Zeit, wo dort der Gräuel der Verwüstung steht. Vers 14 wird er erwähnt und alle sollen fliehen. Verse 14 bis 18 hören sich so an, als würde das in Judäa stattfinden, wenn konkret wird von Bergen gesprochen. Die Häuser, die da angesprochen werden, sind ganz klar Häuser der damaligen Zeit. Das werden wir noch sehen. Und wenn wir also Verse 14 bis 18 lesen, kommen wir zu dem Ergebnis, es muss irgendwann damals stattgefunden haben. Und es passt dann eben auch zur Zerstörung des Tempels durch die Römer. Ungefähr 40 Jahre, nachdem Jesus diese Predigt gehalten hat, kamen die Römer nach Jerusalem und haben Jerusalem zerstört und damit auch den Tempel. Und deswegen ist es gut möglich, Möglichkeit 1, dass Jesus über die Zerstörung des Tempels hier spricht und die voraussagt. Möglichkeit 2 ist, dass diese Drangsal weltweit sein wird. Riesig. Und zwar direkt bevor Jesus am Ende der Zeiten wiederkommt. Und zu dem Ergebnis kommt man schwerpunktmäßig, wenn man die Verse 19 bis 23 liest, also die zweite Hälfte von unserem Abschnitt. Zum Beispiel, wenn ihr mal einen Vers weiter guckt als unser Abschnitt, in Vers 24, steht, aber in jenen Tagen nach jeder Drangsal wird Jesus wiederkommen. Hört sich also total so an, als würden Verse 19 bis 23 passieren und direkt danach kommt Jesus dann wieder. Was nahelegt, die Drangsal war nicht schon lange her, sondern die wird erst sein, kurz bevor Jesus wiederkommt. Und jetzt ist natürlich die Frage, welche Möglichkeit stimmt, über welches Ereignis spricht Jesus hier? Und ich glaube, dass Jesus über beide Ereignisse hier spricht. Ich möchte das erklären. Das ganze Kapitel, Markus 13, handelt vom Ende der Welt. Jesus spricht über das Ende der Welt, also wie es in der Zukunft sein wird, wenn Jesus wiederkommt und die Welt richten wird. Aber ganz oft bezieht er in diesen Versen Ereignisse mit in diese Beschreibung ein, die im Jahr 70 stattgefunden haben, als die Römer Jerusalem zerstört haben. Das ist gar nicht so einfach zu verstehen. Und oftmals ist es auch gar nicht möglich, in einem Vers wirklich auseinanderzuhalten, was Jesus jetzt über das Jahr 70 spricht, über die Zerstörung des Tempels durch die Römer oder über die Zukunft. Das macht den Abschnitt so schwierig, weil es sich eben um einen prophetischen Abschnitt handelt. Ich möchte euch aber ein Beispiel geben, womit wir das vielleicht ein bisschen verstehen können. Immer wenn es einen neuen Kinofilm gibt, dann wird zu diesem Kinofilm ein sogenannter Trailer erstellt. Wenn ihr nicht wisst, was das ist so ein ganz kurzer Film von 2 bis 3 Minuten, wo die Macher des Films die wichtigsten und spannendsten Szenen des Films mal so zusammengeschnitten haben, die man sich kurz angucken kann, um zu sagen, naja, das ist ein spannender Film oder interessiert mich eigentlich nicht. Und ein bisschen ist das Jahr 70, die Zerstörung des Tempels, wie ein Trailer für das Ende der Welt. Die Zerstörung Jerusalems war nur an einem Ort und sie war sicherlich nicht so spektakulär wie das Ende der Welt, wenn Jesus wiederkommen wird. Aber es ist so eine Art Vorgeschmack, wo man schon mal ein bisschen in der Geschichte sehen konnte, wie es ist, wenn Jesus am Ende wiederkommt. Wie so ein Trailer uns einen Vorgeschmack gibt auf den Film, so gab uns das Jahr 70, die Zerstörung des Tempels durch die Römer, einen Vorgeschmack auf das Ende der Welt. Ich gebe zu, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber vielleicht könnt ihr euch das so ein bisschen besser vorstellen. Was Jesus im Prinzip hier in Markus 13 und ganz besonders in unseren Versen sagt, ist, wie es Jerusalem damals im Jahr 70 ging, als die Römer es zerstört haben. Wie es den Juden damals ging, weil sie Jesus abgelehnt haben. So wird es der Welt am Ende der Zeiten ergehen, auch weil sie Jesus abgelehnt haben. Und für die Christen wird das am Ende der Zeiten eine Zeit werden, die die Bibel hier eben als Drangsal bezeichnet. Das ist ein ungewöhnliches Wort. Ich benutze es eigentlich nicht in meinem aktiven Sprachgebrauch, sage ich selten Drangsal. Aber es ist, glaube ich, die beste Übersetzung. Es ist eine Zeit in dieser gesamten Endzeit, wo die Dinge noch schwieriger werden als sonst. Und so komme ich zu dem Thema heute, das lautet, passt auf, die Zeit der Drangsal kommt. Passt auf, die Zeit der Drangsal kommt. Und ich habe heute 4 Punkte. Erstens der Ausgangspunkt der Drangsal, Vers 14a. Zweitens der Auftrag für die Zeit der Drangsal, die Verse 14b bis 18. Drittens das Ausmaß der Drangsal. Und viertens die Anfechtungen während der Drangsal. Nochmal der Ausgangspunkt, der Auftrag, das Ausmaß und schließlich die Anfechtung. Was ist der Ausgangspunkt für die Drangsal? Wenn ihr in unseren ersten Vers reinguckt, Vers 14, ist das ziemlich eindeutig. Dort steht, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung dort stehen seht. Mit dem Gräuel der Verwüstung geht die Drangsal los. Und Markus sagt, dieser Gräuel der Verwüstung steht dann dort, wo er nicht stehen soll. Wir lesen wahrscheinlich diesen Begriff Gräuel der Verwüstung und denken uns, was ist das denn? Aber als Jesus das damals seinen Jüngern gepredigt hat, da war denen allen klar, was der Gräuel der Verwüstung ist. Denn der Prophet Daniel hatte mehr als 500 Jahre vorher 3-mal in seinem Propheten über diesen Gräuel der Verwüstung prophezeit. Der Gräuel der Verwüstung ist etwas, das im Tempel aufgestellt wird und diesen dadurch entweiht. Und jetzt kommt bei euch vielleicht die Frage auf, naja, müssen wir da nicht gucken, wann dieser Gräuel der Verwüstung vielleicht mal im Tempel stand oder noch stehen wird? Und dann wissen wir ja sofort, wann die Drangsal tatsächlich beginnt. Aber es ist gar nicht so einfach festzustellen, was denn jetzt konkret der Gräuel der Verwüstung ist. Denn es gibt mehrere Dinge, auf die es sich beziehen kann. Zum Beispiel war es zur Zeit von Jesus so, dass die Juden überzeugt waren, den Gräuel der Verwüstung hat es schon längst gegeben. Denn einige hundert Jahre vorher hat bereits ein griechischer Herrscher sich in den Tempel reingesetzt, hat im Tempel einen Altar gebaut, und zwar nicht für Gott, sondern für den griechischen Gott Zeus. Und auf diesem Altar hat er ein Schwein geschlachtet. Und wenn ihr wisst, dass Schweine für Juden unreine Tiere waren, dann gibt es nichts Schlimmeres, als im Tempel der Juden ein Schwein auf einem Altar zu schlachten, der einem anderen Gott geweiht ist. Und natürlich haben die Juden gesagt, das ist der Gräuel der Verwüstung. Aber Jesus spricht hier vom Gräuel der Verwüstung, als wäre es etwas, was noch in der Zukunft liegt. Nachdem Jesus hier vom Gräuel der Verwüstung gesprochen hat und deutlich gemacht hat, also schlussendlich ist er noch nicht erfüllt, haben die Römer dann ja im Jahr 70 den Tempel in Jerusalem gestürmt. Sie haben ihn zerstört und auch dadurch entweiht. Wir wissen nicht ganz genau, ob sie dort auch Opfer für ihre Götter vorher drin gebracht haben. Aber wir können vielleicht davon ausgehen, dass das Gräuel der Verwüstung auf jeden Fall der römische Feldherr und seine Soldaten waren, die dort einfach reingestürmt sind, obwohl sie dort nichts zu tun hatten oder zu suchen hatten. Und wenn ihr euch jetzt nochmal an die Gemeindefreizeit erinnert, dann erinnert ihr euch vielleicht daran, dass der wahre Tempel gar nicht der Tempel in Jerusalem ist, sondern die Gemeinde. Und deswegen glaube ich, dass der wahre Gräuel der Verwüstung jemand oder etwas sein wird, das im Tempel auftaucht. Aber dieser Tempel ist eben nicht der Tempel in Jerusalem, kein Gebäude aus Steinen, sondern die Gemeinde. Paulus berichtet darüber auch in 2. Thessalonicher 2. Wir haben das eben schon mal gelesen. Ich lese uns nochmal aus 2. Thessalonicher 2, die Verse 3 bis 4. Dort schreibt Paulus an die Gemeinde: Lasst euch von niemandem verführen in keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall, also wir können auch sagen, die Drangsal kommen, und der Mensch der Bosheit muss geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Paulus spricht hier ebenfalls über die große Drangsal und er sagt, jemand wird kommen und er wird in dieser Drangsal viele Menschen aus der Gemeinde vom Glauben wegziehen. Er wird sich selbst zum Gott erklären. Und diese Person hat man dann in der Theologie oft als Menschen der Sünde bezeichnet, wie Paulus ihn hier nennt, oder eben als den Antichristen. Und indem er die Gemeinde, den Tempel Gottes zerstören will, wird er zum Gräuel der Verwüstung. Und deswegen glaube ich, dass die endgültige Erfüllung dieser Prophezeiung hier von Jesus der Mann der Sünde sein wird, der irgendwann in der Zukunft in der Gemeinde auftaucht und versucht, sie zu zerstören. Und als Christen sollten wir gewarnt sein. Wenn er auftaucht, dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht auf ihn hereinfallen. Was sollen wir tun in der Zeit der Drangsal? Das ist die nächste Frage. Damit komme ich zum zweiten Punkt, der Auftrag für die Zeit der Drangsal. Und ich lese uns nochmal die Verse 14b bis 18 vor. Wenn der Gräuel der Verwüstung auftaucht, dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Wer aber auf dem Dach ist, der steige nicht hinab ins Haus und gehe auch nicht hinein, um etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, um sein Gewand zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschieht. Den Auftrag für die Zeit der Drangsal, den kann man sehr gut auf den Punkt bringen. Der Auftrag lautet nämlich, rennt weg. Wann wird das der Fall sein, dass wir wegrennen sollen, dass Christen wegrennen sollen? Ich habe euch ja erklärt, dass ich glaube, dass der Gräuel der Verwüstung sich hauptsächlich auf das Ende der Zeiten bezieht Und jetzt bei diesem Auftrag zur Flucht, weil der eben sehr konkret ist, sehr konkret sich auf Judäa bezieht, glaube ich, dass die Erfüllung schwerpunktmäßig im Jahr 70 liegt. Denn es gibt eben diese sehr genaue Ortsangabe, fliehen die Berge, wer in Judäa ist. Und auch wenn von den Häusern gesprochen wird, dann wird eben so gesprochen, als kann man tatsächlich auf einem Haus oben drauf sein. Vers 15, wer aber auf dem Dach ist, wir sind meistens nicht auf dem Dach, weil wir nämlich solche Dächer haben, aber damals waren die Leute sehr häufig auf dem Dach, weil sie flache Dächer hatten. Also ich glaube, dass sich das schwerpunktmäßig auf das Jahr 70 bezieht. Und was Jesus hier vor allem deutlich macht, ist die Dringlichkeit. Er könnte ja auch in einem Vers sagen, rennt weg, rennt in die Berge. Aber er macht das so richtig bildhaft deutlich, was es bedeutet, wenn diese Drangsal losgeht. Es wird richtig lebendig in den Versen 14 bis 17. Fliehe in die Berge. Die Aussage ist, renn so weit weg, wie es geht. Rennt dorthin, wo euch niemand findet. Renn vor allem heraus aus der befestigten Stadt, aus Jerusalem heraus. Oder stell dir vor, du bist auf dem Hausdach. Damals war es so, dass die Häuser eben ein Dach hatten, wo man sich gerne drauf aufhielt. Und an der Seite war entweder eine Treppe oder eine Leiter, wo man runter konnte. Und Jesus sagt hier, wenn ihr da oben seid und euch auf dem Dach aufhaltet, dann rennt runter, rennt nicht mehr ins Haus, um irgendwas zu holen, sondern rennt direkt von der Treppe weg. Oder stell dir vor, du bist auf deinem Acker. Und du stehst auf dem Acker und machst Feldarbeit. Und damals hatten die Leute dann nur so ein einfaches Obergewand an. Und ihre Mäntel und ihre Kleidung und so weiter und so fort, das war alles zu Hause. Und Jesus sagt, wenn die Drangsal losgeht, wenn du siehst, es geht alles drunter und drüber, dann renn nicht nach Hause, hol dein Zeug, sondern renn sofort in die Berge. Und dann sagt er, es ist gut, wenn man in dieser Zeit nicht schwanger ist oder stillt. Und damit meint er Menschen, die in irgendeiner Form geschwächt sind oder besonders verletzlich sind. Die haben in dieser Zeit ein Problem. Denn man braucht alle Kraft, um zu fliehen. Und dann sagt er noch, betet, dass eure Flucht nicht im Winter geschieht. In Israel ist der Winter zwar wärmer als bei uns, aber auch keine besonders angenehme Jahreszeit. Dort regnet es viel und manchmal schneit es sogar. Und Jesus sagt hier, es ist gut, wenn das zu einer Jahreszeit passiert, wo ihr so einfach wie möglich fliehen könnt. Und die Zusammenfassung von dieser bildhaften Sprache ist, flieht so schnell wie möglich, nehmt nichts mit, seid froh, wenn keine Hindernisse auf dem Weg sind, wenn ihr bei voller körperlicher Kraft seid. Und wenn man dann einige Jahrzehnte weiter guckt und sich die Berichte über die Zerstörung Jerusalems anguckt im Jahr 70, dann kann man tatsächlich feststellen, dass es eine der grausamsten Schlachten der Weltgeschichte war. Judäa, also die Gegend um Jerusalem herum, wo Jesus lebte und wirkte, wissen wir, denke ich, alle, war schon seit Jahrzehnten von den Römern besetzt. Die Römer hatten ja im gesamten Mittelmeerraum ihr Herrschaftsgebiet und viele verschiedene Provinzen. Und die meisten Provinzen waren relativ friedlich. Aber eine der schwierigsten Provinzen war eben die Provinz Judäa. Immer wieder sind Menschen in Judäa aufgestanden und wollten die Juden von der Oberherrschaft der Römer befreien. Die Römer mussten dann immer wieder Truppen hinschicken und diese Aufstände beenden. Und als die Juden dann in den Jahren vor dem Jahr 70 mal wieder einen Aufstand machten, da reichte es den Römern. Und sie haben eine riesige Armee dann nach Jerusalem geschickt und in einem mehrjährigen Krieg ganz Judäa unterworfen und eben in diesem Krieg auch Jerusalem und den Tempel zerstört. Und wenn wir uns die Berichte angucken dieses Krieges, dann machten die meisten Juden genau den Fehler, vor dem Jesus hier warnt. Anstatt aus Jerusalem rauszurennen, so schnell wie möglich weg, sind sie nach Jerusalem reingerannt in die befestigte Stadt, um sich dort zu verstecken oder zu verschanzen. Und das wurde für die meisten ihr Todesurteil. Einige Berichte, die wir haben über die Christen in Jerusalem, deuten darauf hin, dass die Christen diesen Fehler nicht gemacht haben, sondern dass die Christen aus Jerusalem rausgelaufen sind und auf die andere Seite des Jordans und dort eine neue Stadt gegründet haben, um eben ihr Leben zu retten. Und es ist gut möglich, dass sie das, was Jesus hier gesagt hat, einfach ernst genommen haben. Jetzt ist aber die Frage, was heißt das für uns? Ich möchte mich heute Morgen nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, wenn für uns die Drangsal anfängt und wir die noch miterleben sollten, dann sollen wir sofort wegrennen oder in die Alpen gehen oder so. Ich glaube nicht, dass das die Lektion ist. Aber vielleicht können wir so viel mitnehmen. Die Juden hatten immer wieder die Einstellung, Gottes Reich ist von dieser Welt. Das heißt, sie wollten, dass ihr eigener König, König David oder sein Nachfolger in Jerusalem auf dem Thron sitzt und dort Gottes Reich aufrichtet. Und deswegen mussten die Römer auch aus Israel raus. Und wir als Christen, wir wissen, Gottes Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist so, wir dürfen als Christen Politiker werden, das ist schön. Wir sollen sogar wählen gehen. Aber wir haben als Christen, als Gemeinde, als Volk Gottes keinen politischen Auftrag. Wir sollen Gottes Reich nicht auf dieser Welt bauen, in dem Sinn, dass wir irgendwann sagen, naja, Gießen ist jetzt vollkommen christlich und wir haben es geschafft und das ist jetzt ein christlicher Staat oder eine christliche Stadt oder so. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unser Auftrag ist kein weltlicher, unser Auftrag ist ein geistlicher Auftrag. Und aus all diesen weltlichen Konflikten müssen wir uns nicht komplett raushalten, aber als Christen insgesamt haben wir keinen Auftrag, hier ein Reich aufzurichten. Denn unsere wahren Konflikte, unser wahrer Krieg, der spielt sich nicht hier auf dieser Erde ab. Es ist ein geistlicher Kampf. Ihr erinnert euch wahrscheinlich an die Predigtreihe von Micha, wo er über die Waffenrüstung Gottes gepredigt hat. Und da geht es nicht darum, um ein richtiges Schwert zu haben, um irgendwelche Menschen den Kopf kürzer zu machen, sondern da geht es darum, das geistliche Schwert zu haben, um den geistlichen Krieg zu gewinnen. Unser Reich als Christen ist nicht von dieser Welt, es ist ein geistliches Reich und deswegen ist unser Kampf auch immer ein geistlicher Kampf. Und deswegen können uns diese Konflikte, die es hier auf dieser Welt gibt, nicht komplett kalt lassen, aber sie sind nichts, wo wir uns insgesamt als Christen großartig einmischen brauchen. Nächste Frage, die sich stellt, oder die Jesus beantwortet, ist, wie groß wird die Drangsal, Punkt 3, das Ausmaß der Drangsal in Versen 19 bis 20. Jesus sagt, die Drangsal wird groß, und zwar so groß wie niemals zuvor. Vers 19, denn jene Zeit wird eine Drangsal, wie es keine gegeben hat, von Anfang der Schöpfung, die Gott schuf, bis jetzt und es auch keine mehr geben wird. Josephus war ein jüdischer Soldat in dem Aufstand um das Jahr 70. Er hat sich gegen die Römer aufgelehnt und mitten im Krieg wurde Josephus mal gefangen genommen mit einer Gruppe seiner Soldaten und dann haben sie beschlossen, wir begehen alle Selbstmord, was auch alle gemacht haben, bis auf Josephus und ein Freund. Die beiden sind zu den Römern übergelaufen. Und Josephus ist dann später nach Rom gezogen und er hat von diesem Krieg berichtet. Er hat Bücher über diesen Krieg geschrieben. Und ich möchte euch mal einen Ausschnitt vorlesen, um euch zu verdeutlichen, wie schlimm dieser Krieg war. Titus, also der römische Feldherr, gab auch Anweisungen, dass eine Reitereinheit die Juden auffangen sollte, die Jerusalem verließen, um in den Abgründen ringsum nach Lebensmitteln zu suchen. Also so groß war der Hunger der Menschen. Wurden sie ergriffen, dann verteidigten sie sich, wie es ihnen die Not eingab. Denn wenn es bereits zu Kampfhandlungen gekommen war, dann schien es doch nicht mehr am Platz, um Milde zu flehen. So wurden sie dann gegeißelt und auf jede Art gequält, ehe man sie tötete. Und zuletzt wurden sie im Angesicht der Mauer ans Kreuz geschlagen. Die Soldaten waren so wütend und hasserfüllt, dass sie ihre Opfer noch verspotteten und jeden in einer anderen Weise kreuzigten. Und schließlich war gar kein Platz mehr vorhanden für die Kreuze und auch die Kreuze reichten nicht mehr aus für die Menge an Körpern. Und ein bisschen später, bekanntlich verschluckten die Juden Goldstücke, ehe sie die Flucht ergriffen. Nun aber war diese kleine Vorsichtsmaßnahme bei einem einzigen ans Licht gekommen und schon hieß es in den Lagern überall, die Überläufer hätten bei ihrer Ankunft lauter Gold in ihrem Inneren. Die Menge schlitzte nun den um Gnade Flehenden die Bäuche auf, um ihre Mägen zu durchsuchen. Das erscheint doch als der Gipfel des Unheils, das die Juden traf. In einer einzigen Nacht wurde nämlich etwa 2000 Menschen der Leib aufgeschnitten. Freilich waren es nur wenige, bei denen etwas zu finden war. Die Mehrzahl starb einzig wegen der bloßen Hoffnung auf Gewinn. Soweit Josephus zur Zerstörung Jerusalems, die Jesus hier ankündigt. Und trotzdem gab es größere Konflikte und größere Katastrophen und schlimmere Kriege in der Weltgeschichte, wenn wir an den Zweiten Weltkrieg zum Beispiel denken, wo weit mehr Menschen gestorben sind. Und deswegen ist es bei den Versen 19 bis 20 bei der Größe der Drangsal wohl so, dass eben die Zerstörung Jerusalems zwar ein Vorbild, ein Vorschatten davon war, aber es im Grunde nur ein Bild ist für das, was am Ende der Zeiten passieren wird, bevor Jesus wiederkommt. Wenn diese Drangsal kommt, dann wird es heftig. Was Jesus hier sagt, ist, dann werden wir als Christen sowohl körperlich als auch geistlich enorm unter Druck stehen. Das wird für alle, die das durchmachen, das Heftigste sein, was sie je durchgemacht haben. Das ist der Punkt von Vers 19, was Jesus hier aussagen will. Und dann wird wahrscheinlich die Einstellung der Christen sein, wir wollen da raus, so schnell wie möglich. Es wird so heftig sein, dass kein Mensch es durchhalten würde, wie Jesus sagt. Aber Gott ist so gnädig, dass er die Zeit verkürzt. Und das heißt natürlich nicht, dass er dafür sorgt, dass sich die Uhren schneller drehen oder dass ein Tag plötzlich nur noch 3 Stunden hat oder so. Das heißt so viel, dass er alles so lenkt, dass die Christen bewahrt werden. Diese Drangsal wird nicht unendlich lang, nicht Jahrzehnte dauern, sondern sie hat bald ein Ende. Auch diese Zeit ist unter Gottes souveräner Kontrolle. Es ist nicht eine Zeit, wo Gott irgendwie die Kontrolle über die Weltgeschichte verliert, sondern Gott geht hin, Gott hat uns im Blick und Gott verkürzt für uns diese Zeit. Er tut das, wie wir hier lesen, für die Rettung der Auserwählten. Gott ist größer als die Umstände dieser Welt und er ist auch größer als der Antichrist, als der Gräuel der Verwüstung. Und wir haben jetzt gesehen, mit welchem Ereignis die Drangsal losgeht. Ja, der Gräuel der Verwüstung taucht im Tempel oder in der Gemeinde auf. Dann der Auftrag, rennt weg, haltet euch da raus. Und dann, es wird sehr, sehr schlimm. Sehr, sehr schlimm werden. Jetzt ist die letzte Frage, was passiert denn da konkret? Was ist so schlimm an dieser Zeit? Wie wir bereits angesprochen haben, es wird mit allen Mitteln versucht werden, mit allen Mitteln, körperlich und geistlich, die Christen von der Wahrheit des Evangeliums wegzuziehen. Punkt 4, die Anfechtungen während der Drangsal. Ich lese nochmal die Verse 21 bis 23. Und wenn dann, also in dieser Drangsal, jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder siehe dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Ihr aber habt Acht. Siehe, ich habe euch alles vorhergesagt. Jesus sagt hier, viele falsche Propheten und Christusse werden auftreten. Und wir hatten das schon in Vers 6, da werden Leute kommen, die werden Zeichen und Wunder tun, die werden so aussehen, als wären sie, wer weiß, wie geistlich. Aber das ist kein Hinweis auf wahres Christentum. Wenn etwas toll, spektakulär und vielleicht sogar geistlich aussieht, ist das kein Hinweis für wahres Christentum. Wie es übrigens auch kein Hinweis für falsches Christentum ist, wenn etwas eher mickrig oder klein aussieht. Und jetzt stellt sich für uns die Frage, woran erkennt man denn dann, dass Jesus wiederkommt? Also wenn 10 Leute behaupten, ich bin Jesus, woher wissen wir, wer ist denn der Richtige? Und die Antwort darauf, die gibt uns Markus hier nicht. Markus berichtet uns das nicht, aber Matthäus berichtet uns, was Jesus zu diesem Thema sagt. Direkt an dieser Stelle sagt Jesus nämlich, denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, also ein Blitz vom Osten bis zum Westen, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Was Jesus hier sagt ist, wenn Jesus wiederkommt, dann wird das nicht so im stille Postmodus laufen, so nach dem Motto, der eine zum anderen kommt und dann sagt, Jesus ist wiedergekommen, hast du schon mitgekriegt? Er ist jetzt aber noch in Afrika und in 2 Tagen kommt er hierher. Sondern wenn Jesus wiederkommt, dann kriegen wir das alle mit. Das wird unglaublich laut, das wird unglaublich hell und das wird unglaublich beeindruckend. Und somit ist der Auftrag für uns, Acht zu haben, aufzupassen. Glaubt nicht alles, nur weil es christlich aussieht. Oder sich christlich anhört. Passt da auf. Aber ihr könnt sicher sein, wenn Jesus wiederkommt, das werdet ihr nicht verpassen. Das kriegt ihr alle mit. Und jetzt ist die Frage, wir uns heute stellen müssen, was bedeutet das eigentlich für uns? Die Frage habe ich auch mir gestellt. Denn ehrlich gesagt hört sich vieles von dem, was wir hier gelesen haben, so ein bisschen unwirklich an. Ja, das wird mal passieren, aber so richtig vorstellen können wir uns das nicht. Aber wir sollten dabei eine Sache bedenken. Es spricht nichts dagegen, dass diese Zeit der Drangsal heute Nachmittag losgeht. Nichts. Es spricht auch nichts dagegen, dass es noch Generationen von Menschen gibt und nochmal eine Reformation hier in Deutschland und sich nochmal alles ändert, bis das passiert. Aber es spricht eben auch nichts dagegen, dass das heute Nachmittag passiert. Und ist dir das klar? Bist du darauf vorbereitet, auch geistlich, dass diese Herausforderungen auf dich zukommen könnten? Es war ja so, dass die Jünger dort saßen am Ölberg Jerusalem angeguckt haben. Jesus hält diese Predigt. Und viele von den Jüngern, die haben den Anfang der Erfüllung noch mitbekommen, nämlich die Zerstörung Jerusalems. Jesus bereitete sie darauf vor. Und genauso möchte er mit seinem Wort uns heute Morgen darauf vorbereiten, wenn das mal tatsächlich mit uns passiert. Vier Dinge haben wir heute gesehen. Wir haben gesehen, der Auslöser für die Drangsal, das ist der Gräuel der Verwüstung. Jemand, der sich in die Gemeinde setzt und sie vom Glauben abziehen will. Der Auftrag begreift, dass Gottes Reich nicht von dieser Welt ist. Haltet euch aus diesen Konflikten, aus diesen weltlichen Konflikten raus. Drittens, bedenkt, dass das ziemlich heftig werden wird. So heftig, wie es noch nichts gegeben hat und auch nichts mehr geben wird. Und viertens, seid auf die Anfechtung vorbereitet, die das für euch bedeuten wird. Aber in all dem können wir vertrauen, dass Gott uns hält. Vers 22 finde ich wunderbar, da heißt es am Ende, sie werden all das tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Und diese kleinen Wörter, wenn möglich, die bedeuten, dass es nicht möglich ist. Auserwählte kann man nicht verführen. Natürlich sollten wir aufpassen, aber wenn möglich, dann wissen wir, Gott hält uns, weil er uns auserwählt hat. Das macht Paulus so wunderbar in Römer 8 klar, und ich möchte das jetzt zum Schluss nochmal lesen. Römer 8, Vers 35. Wer will oder wer kann uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal, also die Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Das sind alles Dinge, die Christen in der Drangsal erleben werden. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Das ist vielleicht nicht unsere Erfahrung heute, aber es wird die Erfahrung der Christen in dieser Zeit sein. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist die wunderbare Verheißung. Und neben dieser Verheißung stellt Jesus den Auftrag an uns, der dem nicht widerspricht, sondern der den ergänzt. Vers 23, ihr aber habt Acht. Passt auf, seid vorbereitet. Denn ich habe euch alles vorhergesagt. Gott hat es gesagt und deswegen wird es passieren. Und die Frage ist, bist du bereit? Amen.